Kann ich das weiterklicken oder machst du das immer? Okay, geht glaube ich schon, ja, okay. Und bevor wir jetzt hineinstarten, habe ich euch mal zwei so Luftballone mitgenommen. Und diese zwei Luftballone, die stehen so ein bisschen auch für uns Christen, für unser Glaubensleben. Diese zwei Luftballone, die sind aus dem gleichen Material, haben die gleiche Farbe, gehen in die gleiche Gemeinde, aber manchmal wirkt sich der Glauben irgendwie ganz unterschiedlich aus. Beim einen erlebt man es irgendwie kraftvoll und beim anderen irgendwie leblos. Das ist voller Energie, voller Auftrieb, ein lebendiger Glaube und das ist irgendwie ein bisschen ein toter Glaube, wo Glauben nicht wirklich eine Rolle im Leben spielt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oftmals eher mehr so dieser Luftballon am Boden. Oft fühlt sich mein Glaubensleben ohne Auftrieb an, leblos an, ausgelaugt. Und ich wünsche mir, dass mein Glaubensleben voller Auftrieb ist, lebendig ist, wo ich Jesus in meinem Leben spüre. Aber manchmal ist Glaube eher anstrengend, mühevoll und irgendwie leblos. Warum ist das so? Ich glaube, dafür gibt es viele Gründe, aber eines der Hauptgründe, ich kann nicht auf alle Gründe eingehen, aber ich möchte auf einen Grund eingehen. Und ich glaube, das ist eines der Hauptgründe, warum viele Menschen Glauben nicht mehr lebendig ist, weil wir als Christen faule Kompromisse eingehen, weil wir als Christen faule Kompromisse leben. Die Bibel beschreibt unser Leben als Christen als einen geistlichen Wettkampf, als einen geistlichen Wettlauf. Aber wie kann ich diesen Lauf für Jesus nicht nur irgendwie laufen, sondern wie kann ich diesen Lauf für Jesus auch erfolgreich zu Ende bringen? Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn wir vor allem in das Buch der Könige hineinschauen, da gibt es viele Könige, die waren von Anfang an chaotisch und schlecht, aber es gab auch viele Könige, die gut angefangen haben, aber die allerwenigsten haben gut aufgehört, weil sie faule Kompromisse eingegangen sind. Und eines der besten Beispiele oder einer bekanntesten Könige dafür ist König Salomo. König Salomo war ein außergewöhnlicher König. Er ist gut gestartet. Gott hat ihn mit Weisheit gesegnet, wie kein anderen Menschen vor ihm und keinem anderen Menschen nach ihm. Das können wir in 1. Könige 3 nachlesen. Ein Mann, der kompromisslos für Gott gelebt hat. Doch mit der Zeit kamen immer mehr faule Kompromisse in sein Leben hinein. Unter anderem ist er Mischehen eingegangen, also Beziehungen zu Frauen aus anderen Völkern, mit anderen Überzeugungen, mit anderen Göttern. Und diese faulen Kompromisse brachten diesen weisen und außergewöhnlichen König ins Straucheln. Ja, keiner fängt irgendwie einen Lauf an oder einen Marathon auf mit dem Ziel zu scheitern. Keiner sagt, hey, ich heirate morgen mit dem Ziel, das Ding nach einem Jahr an die Wand zu fahren. Aber es passiert immer wieder. Die Bibel sagt, unser Leben ist ein Lauf, im Hebräer 12. Ein Hindernislauf. Und wir müssen lernen, über diese Hürden zu springen. Lernen, gegen faule Kompromisse in unserem Leben anzugehen, anzukämpfen. Und das ist das Thema, das ich heute Morgen mitgebracht habe. Nachfolge ohne faule Kompromisse. Nachfolge ohne faule Kompromisse. Kompromisse sind Teil von unserem Leben, Teil von unserer Welt, Teil von unseren Beziehungen. Und es ist grundsätzlich nichts Schlechtes und auch immer was wir immer wieder brauchen und notwendig ist. In meiner Freizeit, da liebe ich es, irgendwie Action zu haben. In den Bergen unterwegs zu sein, Wildcampen, Klettersteige zu machen. Und meine Frau liebt das auch alles, deswegen ist sie eine geniale Frau. Aber sie liebt auch so romantische Spaziergänge und Picknicke. Und jetzt haben wir auch noch zwei so kleine Kinder zu Hause. Und mit zwei so kleinen Kindern Klettersteig gehen oder Wildcampen ist nicht so einfach. Das heißt, wir müssen als Familie einen guten Kompromiss finden, wo alle zufrieden sind. Ein Kompromiss ist per Definition eine Übereinkunft, bei der beide Seiten Zugeständnisse machen und zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen. Im Idealfall profitieren beide Seiten von diesem Kompromiss. Das heißt, bei uns als Familie, wenn wir einen freien Tag haben, dann heißt es für uns jetzt eine kleine Wanderung in die Berge mit einem kleinen Picknick in den Bergen. Da haben wir was davon, haben die Kinder was davon und jeder ist glücklich. Kompromiss bedeutet, beide Parteien bekommen etwas, was sie wollen, aber keiner bekommt alles, was er will. Und in unseren Beziehungen, in unserem Alltag müssen wir immer wieder Kompromisse eingehen, was auch gut ist. Aber diese sollten niemals gegen unsere Werte und Überzeugungen gehen. Unsere Kompromisse sollten niemals gegen unsere Werte und Überzeugungen gehen. Weil manchmal Da wollen wir gewisse Dinge so sehr, dass wir faule Kompromisse eingehen. Kompromisse, welche gegen unsere Werte und Überzeugungen gehen. Was sind faule Kompromisse? Faule Kompromisse bedeutet, ein bisschen von dem Weg abzuweichen, den wir eigentlich gehen wollen und den wir eigentlich gehen sollten. In Jakobus 4, Vers 17 heißt es, denkt daran, wer das Gute kennt und nicht tut, der macht sich schuldig. Also wir stehen immer wieder vor Entscheidungen, bei denen wir versucht sind, unsere Prinzipien und Werte zugunsten von kurzfristigen Vorteilen und von Vermeidung von Konflikten und Herausforderungen zu opfern. Auf der Arbeit, wenn jemand vielleicht unfair behandelt wird und ich weiß, dass es falsch ist, aber ich gehe einen faulen Kompromiss ein und ich tue nichts dagegen. In der Schule, jemand anders wird gemobbt, ich weiß, dass es falsch ist, aber ich gehe einen faulen Kompromiss ein, weil es vielleicht für mich dann auch unbequem werden könnte. In der Welt oder in unserer Gesellschaft passiert viel Unrecht. Aber wir erheben oftmals unsere Stimme als Kirche nicht mehr, weil wir Angst haben, dass wir unser Image einen Schaden bekommen kann. Und wir gehen faule Kompromisse ein. Wir gehen immer wieder faule Kompromisse ein, aufgrund von Menschenfurcht, aufgrund von Bequemlichkeit und aufgrund von Ungehorsamkeit. Und faule Kompromisse, die führen zum Leben ohne Tiefgang, ohne Auftrieb. Faule Kompromisse führen zum Leben ohne Tiefgang. Faule Kompromisse führen dazu, dass wir unsere Kraft, unsere Freude und unsere Wirkung als Nachfolger Jesu in dieser Welt verlieren. Und Kompromisse, das sind was sehr, sehr Hinterhältiges. Sie beginnen oftmals ganz klein. Ich habe mal so ein Experiment mitgebracht. Kleine Kompromisse beginnen oftmals in unserem Leben ganz klein. Das können wir auch im Leben von König David anschauen, wo er sozusagen nicht seiner Aufgabe nachgekommen ist, in den Krieg zu ziehen, sondern aus Faulheit zu Hause geblieben ist, auf den Balkon gegangen ist und dann er diese schöne Frau am Baden gesehen hat. Und dieser kleine Kompromiss hat zum einen zum anderen geführt. Und kleine Kompromisse sind so wie kleine Nadelstiche. Die kriegen wir am Anfang gar nicht so richtig mit oder merken wir gar nicht, aber mit der Zeit hat es Auswirkungen auf unser Leben. Und mit der Zeit verliert unser geistiges Leben an Kraft und an Auftrieb. Eine kleine Entscheidung hier, ein falscher Kompromiss da, Ablenkung und Untätigkeit da. Und bevor wir es merken, ist unser Leben mit Gott nicht mehr das, was es einmal war. Wir verlieren an Kraft, wir verlieren an Auftrieb in unserem Leben. Plötzlich berührt mich dieses Opfer, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, unser Herz nicht mehr. Plötzlich wird mir dieser Auftrag, den wir als Nachfolger Jesu in dieser Welt haben, gleichgültig. Ja, irgendwie glaubst du noch an Gott und dass er für dich gestorben ist, aber mit der Zeit hat das Evangelium an Kraft in deinem Leben verloren. Deine Leidenschaft für Jesus nimmt ab. Wie sieht es bei dir aus? Hat Gottes Wort noch Kraft, noch Wirkung auf dein Herz? Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, ich schäme mich nicht für das Evangelium, denn es ist Gottes Kraft, die Rettung bringt. Haben wir unseren moralischen Einfluss auf diese Welt verloren? Denn als Christen sagen wir oftmals das eine und doch tun wir das andere. Haben wir aufgrund von Kompromissen die Fähigkeit verloren, auf Sünde in dieser Welt hinzuweisen? Haben wir die Fähigkeit zu verloren, zu sagen, was richtig und falsch ist, was gut und schlecht ist, was Wahrheit und Lüge ist? Ja, ich weiß nicht alles, ich weiß nicht viel, aber eins weiß ich, als Kirche sollten wir nicht schwach und belanglos sein. Und doch verhalten wir oft uns als Gemeinden so, als unterlegene Opfer. Und es ärgert mich, weil wir sind das nicht von Natur. Wir sind keine Opfer in Christus, sondern wir sind Sieger in Christus. Und uns wurde kein Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, wie es in 2. Timotheus 1, Vers 17 hat. Wir sind dazu berufen, Frucht zu bringen. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also lebe kein furchtvolles Leben, ein Leben voller Kompromisse, sondern ein fruchtvolles Leben. Ich habe euch da mal ein paar Bananen mitgebracht. Unser Sohn Sekane, der liebt Bananen, seine absolute Lieblingsfrucht. Wenn man den bremsen würde, der würde locker 5 bis 6 Bananen pro Tag essen. Und ich habe euch da mal ein paar Bananen mitgebracht. Die erste Banane, die ist schon ein bisschen verschimmelt, die ist schon ganz schwarz. Das ist eine Banane, aber nicht so wirklich genießbar. Also mir schmeckt die nimmer. Dann habe ich eine zweite Banane mitgebracht, eine Banane aus dem Supermarkt. Wenn man eine gute erwischt, die kann schon ganz okay schmecken. Und die dritte Banane, das stimmt jetzt leider nicht, aber lass uns das einfach mal annehmen, das ist eine Banane aus Papua-Neuguinea. Und ich bin in Papua-Neuguinea aufgewachsen, da gibt es über 60 verschiedene Bananensorten. Und die Bananen dort, die haben nochmal einen ganz anderen Geschmack, sind viel intensiver, sind viel fruchtvoller als jede Banane, die wir hier im Supermarkt finden können. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Leben als Christen. Es gibt welche, die sehen sich als Christen. Die nennen sich vielleicht auch so. Und vielleicht glauben sie sogar an Gott. Aber ihr Glaube ist verfault, hat keine Auswirkung auf ihr Leben. Er schmeckt nicht wirklich. Und dann gibt es Christen, ja, die sind vielleicht gläubig, aber leben in vielen Kompromissen und haben wenig Freude, wenig Frucht im Glauben und erleben sehr wenig mit Jesus. Und dann gibt es Nachfolger Jesus, welche kompromisslos leben und ihr Leben schmecken und spüren, wie Jesus wirklich ist, aber auch viel Herausforderungen erleben und schmerzhafte Opfer bringen müssen. Und damit ich zu so einer süßen Banane aus Papua-Neuguinea werde, muss ich Opfer bringen. Da reicht nicht einfach der bequeme Gang zum Supermarkt und ich kaufe eine Banane. Nee, da muss ich in den Flieger einsteigen, um die halbe Welt reisen, um so eine Banane aus Papua-Neuguinea zu kosten. Und als Christ müssen wir auch immer wieder Opfer bringen. Für ein erfülltes und fruchtiges Leben mit Jesus müssen wir immer wieder Opfer bringen. Wir müssen lernen, konsequent zu leben. Lebe keine faulen Kompromisse, sondern konsequent. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann finden wir dort die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Eine sehr, sehr geniale Geschichte. Sie lebten in einer Zeit mit vielen weltlichen Überzeugungen, mit unterschiedlichen Göttern. Doch Daniel und seine Freunde sind überzeugt, es gibt nur einen Gott. Und es ist nicht der Gott Marduk, das ist auch nicht der Gott Nabu und noch irgendein anderer Gott, sondern es ist der Gott der Bibel. Und mit dieser Überzeugung sind sie ins Zentrum der Macht, der Bildung und Kultur gekommen. Und sie lebten auf einmal am Königshof als ziemliche Exoten. Und das erleben wir auch oftmals. Auf unserer Arbeit sind wir vielleicht die einzigsten Christen in der Schule, auf der Uni. Und wir leben als ziemliche Exoten dort, wo wir sind. Wie sind sie dort gelandet? König Nebukadnezar schickte seine Truppen aus und die brachten aus den siegreichen Feldzügen die Leute mit. Und alle Leute mit guter Bildung, die gut aussehen waren, die erfolgreich waren, die kamen auf den Königspalast zur Ausbildung. Lass uns da mal in diesen Text noch hineinschauen, in Daniel Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Ich lese das mal vor. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und er belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Danach befahl der König seinen höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem königlichen Geschlecht sind oder aus vornehmen Familien des Landes stammten und sie in den Hof bringen. Er sagte, sucht die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, an umfangreicher Bildung vorweisen und schnell von Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die all dies erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichtet sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von den königlichen Tafeln zu essen und vom königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen als zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asraja, die alle zum Stamm Juda gehörten. Und der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde zu Belteschar genannt, Hanania bekam den Namen Schadrach, Michael hieß von nun an Meshach und Asraja Abednego. Ziemlich exotische Namen, ich habe die ziemlich sicher falsch ausgesprochen. Also meine Kinder haben nicht so exotische Namen, die heißen Sikani und Nelito. Ganz einfach. Und besonders diese neuen Namen, die sie da bekommen haben, ich habe da mal eine Spalte mitgebracht, wo man das sehen kann, was ihr vorheriger Name bedeutet und was der neue Name bedeutet, der zeigt, dass sie im ganz anderen Wertesystem gelandet sind, in einem ganz neuen Umfeld gelandet sind. Und vielleicht ist dir auch schon mal ähnlich gegangen. Du hast vielleicht nicht gleich einen neuen Namen bekommen, aber kommst in ein Werteumfeld, in der Schule, auf der Arbeit, in der Uni, das ganz anders ist als deins. Und da kommt die Frage auf, okay, wo kann ich mitgehen? Was mache ich jetzt mit? Und wo ist Schluss? Wo ziehe ich einen Schlussstrich? Wo lebe ich konsequent? Daniel und seine Freunde, die weigerten sich jetzt nicht irgendwie die chaldäischen Schriften und Literatur von dort zu studieren. Sie haben auch diese neuen Namen angenommen. Aber mit dem Essen, da hatten sie ein Problem. Denn es waren zwar kulinarische Leckerbissen und der beste Wein, aber sie wussten, diese Speisen und Getränke, die waren den babylonischen Göttern geweiht. Und in ihren Augen war das unrein. Und wie gehen sie jetzt damit um? Wie gehen sie jetzt in diesem Umfeld um, wo sie gelebt haben? Lass uns da nochmal weiter in den Text hineinschauen. Ab Vers 8. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an den Speisegesetzen seines Gottes halten. Er wollte konsequent leben. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsehen mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speis und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir euretwegen den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, den der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Mischael und Asraja als Aufseher zugewiesen hatte. Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang nur mit Gemüse und Wasser. Und vergleichen nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit den anderen jungen Männern, die von den Speisen des Königs essen. Und danach entscheide, wie du weiter vorgehen willst, je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und er führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Konsequent zu leben bedeutet für die 4 Freunde also nicht, sich einfach querzustellen, etwas, wo sie keine Überzeugung hatte. Sie machten auch keinen großen Aufstand, sondern sie äußern eine höfliche Bitte und machen einen annehmbaren Vorschlag. Und wie das ausgeht, das kann man dann in den Versen danach lesen, in den Versen 15 bis 21. Das dürft ihr dann gerne heute Nachmittag zu Hause tun. Aber so geht Konsequenz. Sie hatten einen Standpunkt, also sie hatten ihre Werte und ihr Wert war, sie wollen keine unreinen Speisen essen, die anderen Göttern geweiht waren. Und dann kommt es zum Problem. Sie sollen etwas tun, das gegen ihre Werte spricht. Und sie nehmen sich was vor, sie äußern eine Bitte. Und dann kommt es zum zweiten Problem. Die Bitte wird nicht erfüllt, auch aus einem verständlichen Grund, weil sonst der andere sein Leben verlieren könnte. Und deswegen machen sie einen Lösungsvorschlag, eine Testphase, wie es in Vers 12 und 13 heißt. Ernähre uns versuchsweise 10 Tage mit Gemüse und Wasser. Und vergleich nach diesen 10 Tagen uns mit den anderen und entscheide dann, wie du mit uns weiter vorgehen möchtest. Und das ist das, was mich an der Geschichte so begeistert. Daniel und seine Freunde, die tun das, was sie tun können. Und Gott kümmert sich um den Rest. Sie tun das, was in ihrer Macht steht, was in ihrer Verantwortung ist. Und vertrauen darauf, dass Gott sich, was nicht in ihrer Hand liegt, dass Gott sich um den Rest kümmert. Alles, was außerhalb von unserem Verantwortungsbereich liegt, da dürfen wir wissen, Gott kümmert sich drum. Auf das kann und auf das will ich mich verlassen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch darauf eingehen, wie können wir mit diesen faulen Kompromissen in unserem Leben umgehen. Und dazu möchte ich euch einfach noch 4 praktische Tipps mitgeben. Ein Plan, eine Strategie, wie wir gegen faule Kompromisse in unserem Leben vorgehen können. Das ist zum einen Prioritätenbewusstsein, Prioritäten bewusst machen. Es gibt ja diesen Spruch, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Was sind die Prioritäten in deinem Leben? Da, wo deine Prioritäten und deine Sehnsüchte sind, ja, da wird auch dein Herz hinwandern. Hat der Glaube an Jesus noch Priorität in deinem Leben? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass Bibellesen an Priorität in meinem Leben verloren hat und ich faule Kompromisse eingegangen bin. Ich habe gesagt, ja, wenn die Nacht mit den Kindern gut ist, die Kinder durchschlafen, ja, dann lese ich die Bibel. Dann ging es weiter. Ja, wenn ich keinen stressigen Tag habe und etwas Zeit ist, ja, dann lese ich die Bibel. Ja, wenn ich meinen freien Tag habe, dann lese ich die Bibel. Ja, wenn schönes Wetter ist, dann habe ich keine Zeit. Wenn es an meinem freien Tag schlechtes Wetter ist und es regnet, ja, dann lese ich die Bibel. Und ganz langsam, aber sicher, ist meine regelmäßige Zeit mit Jesus im Alltag immer weniger geworden. Ohne dass mir es bewusst war. Und meine Banane hat plötzlich zu faulen begonnen. Und es wirkt sich auf mein ganzes Leben aus. Mir fehlt die Motivation zum Beten. Mir fehlt die Motivation, Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen. Und ich habe mich immer mehr von Gott distanziert. Und immer mehr Zweifel und Sorgen kamen in meinem Leben hoch. Da, wo der Teufel es schafft, eine Distanz zwischen Gott und uns aufzubauen, da fangen unsere Früchte an zu faulen. Da, wo wir anfangen, faule Kompromisse zu leben, da verlieren wir an Kraft und Freude in unserem geistlichen Leben. Das Zweite, lauwarmes Entfernen. Als jemand Jesus fragte, ob er sich noch von seiner Familie verabschieden könnte, bevor er Jesus nachfolgte, antwortete er ihm in Lukas 9, Vers 62. Wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Es geht darum, bei diesen Begegnungen keine halben Sachen mit Gott zu machen. Das fällt schwer, das kostet uns aber auch oft viel. Aber gerade dadurch wird deutlich, dass es uns wirklich kostbar ist und wertvoll ist, Jesus nachzufolgen. In Offenbarung 3, Vers 16, da finden wir diese klare Aufforderung von Jesus an die Gemeinde in Laodicea, das auch uns gilt. Aber weil du weder, da heißt es in Offenbarung 3, Vers 16, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Frage, was sind so Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht faule Kompromisse lebst, wo du faule Kompromisse eingegangen bist, wo du gegen deine Werte und Überzeugungen lebst? Wo lebst du lauwarm? Wo lebst du lauwarm? Wo lebst du Kompromisse in deiner Gottesbeziehung vielleicht? Im Umgang mit deinem Körper? In Beziehungen, im Heiligen des Sabbats, in deiner Zeit, in deinen Finanzen. Was ist vielleicht so ein Bereich, wo du lauwarm lebst? Einfach mal als Frage für die Woche zum Mitnehmen. Wo könnte was sein, wo du faule Kompromisse lebst, wo du lauwarm lebst? Und das Dritte, authentisch und echt leben. Es gab auch eine Zeit, wo der Apostel Petrus einen faulen Kompromiss eingegangen ist und Paulus gezwungen war, ihn zu ermahnen. Das können wir im Galaterbrief nachlesen, Galaterbrief Kapitel 2. Ich kann da leider jetzt nicht auf die ganze Geschichte eingehen, aber ich möchte trotzdem noch diesen Vers nochmal vorlesen, Galaterbrief Kapitel 2, Vers 12. Da heißt es, bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Also bevor bestimmte Leute dazugekommen sind zur Gemeinde, aß Petrus mit den Heidenchristen. Aber als eine bestimmte Gruppe, eine neue Gruppe dazugekommen ist, hat er es nicht mehr gemacht. Hat sich zurückgezogen. Er sonderte sich ab, weil die Menschen fürchtete aus der Beschneidung. Unter dem alten Bund drehte sich alles um die Beschneidung. Neugeborene Söhne mussten nach dem achten Tag beschnitten werden. Wenn man beschnitten war, dann gehörte man zur Gruppe dazu. Und die Juden, die lebten aber nicht mehr unter dem alten Gesetz. Wir wissen, wir leben jetzt unter dem neuen Gesetz. Der Weg zu Gott war für alle offen. Aber es gab auch damals, in der damaligen Zeit, Leute, die im neuen Bund lebten, aber sich an den alten Traditionen festhalten, an diesem alten Bund noch festgehalten haben. Und sie haben gesagt, ja, wir glauben an die Rettung aus Gnade, aber man muss trotzdem beschnitten sein. Und Petrus, der lebte damals sein Christsein authentisch, kompromisslos, sein Glauben mit den Heidenchristen. Und dann kamen diese Leute, vermutlich Leute, bei denen er beliebt sein wollte, von denen er vielleicht auch Menschenfurcht hatte. Und er ging faule Kompromisse ein. Die Frage ist immer wieder, die wir uns stellen dürfen, hey, von wem will ich Applaus in meinem Leben haben? Von Menschen oder von dem, der mich geschaffen hat? Ich mag, wenn Leute meine Arbeit toll finden. Ich mag es, wenn Leute mich toll finden. Es wäre doch was Geniales, wenn mein Chef mich lobt, wenn ich Werte in die Arbeit einbringe. Wir lieben es alle, beliebt zu sein, gewollt zu sein, Anerkennung zu bekommen. Aber in der Bibel heißt es, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Da steht nicht, dass du beliebt sein wirst als Nachfolger Jesu, sondern dass du nicht von dieser Welt bist, aber ich in dich, in diese Welt hineinschicken darf. Und Jesus sagt, ich wurde verfolgt, deshalb werdet auch ihr Verfolgung erleben. Aber wir dürfen wissen, in den schönen Momenten, in den erfüllenden Momenten, aber auch in den herausfordernden Momenten unseres Lebens mit Jesus, dürfen wir wissen, dass er an unserer Seite ist. Und immer wieder fragen, hey, will ich Applaus von den Menschen, will ich Anerkennung von den Menschen oder will ich ein Leben zur Ehre Gottes leben? Es ist nicht so wichtig, was die Leute über uns denken, sondern viel wichtiger, was der denkt, der uns geschaffen hat. Und der letzte Tipp, nahe bei Gott bleiben. Jakobus 4, die Verse 7 bis 8. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ja, wir befinden uns in einem Kampf. Ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte dieser Welt, wie es Paulus im Epheser 6 schreibt. Wir stehen im Kampf, daher brauchen wir diese Nähe zum Vater. Wir müssen nah am Vater bleiben. Wenn unser Sohn Sikani ängstlich oder verunsichert ist, dann läuft er zur Mama oder er läuft zu mir. Und genauso in unseren Nöten, in unseren Ängsten dürfen wir die Nähe Gottes suchen. Wie es in Psalm 73, Vers 28 heißt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und es ist ein genialer Reminder, es ist eine geniale Erinnerung für unseren Alltag, wenn wir Glück in so vielen unterschiedlichen Dingen suchen, dass wir die Nähe Gottes suchen. Und es ist wirklich so, wenn wir die Bibel lesen, durch persönliches Gebet, durch Lobpreis, durch Gemeinschaft mit anderen Christen, da bekommen wir ein kraftvolles, ein fruchtvolles Leben mit Jesus, wo unser Herz ganz neu erfüllt werden darf. Ja, Nachfolge kostet alles. Nachfolge kostet alles. Wenn du ein einfaches, faules, kraftloses Christsein leben willst, dann bleib eine faule Banane. Aber durch faule Kompromisse, dann missen wir Gottes Mission für unser Leben. Aber wenn du ein kraftvolles, erfülltes Leben mit Jesus erleben willst, dann lebe ein Leben als Nachfolger Jesu ohne Kompromisse. Was kostet Nachfolge? Nachfolge kostet alles. Es bedeutet immer wieder aufzugeben und neu anzufangen. Immer wieder loszulassen, um ganz neu beschenkt zu werden. Um leer zu werden, um uns wieder ganz neu von Gott füllen zu lassen. Ehrlich zu werden vor Gott und von Menschen, um Vergebung zu erlangen und immer wieder selbstlos zu leben, um ihm dienen zu können. Amen. Ich möchte noch beten.